Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Trotz Ferienzeit ist ja auch schön, hier zu sein, nicht nur in den Ferien, oder? Ich hoffe wenigstens, dass Sie gerne gekommen sind. Ich kenne Sie nicht alle, aber Gott kennt uns. Und das ist so schön zu wissen. Und er hat ein Wort für uns. Und es geht um Frieden. Vielleicht kann man die erste Folie mal einblenden. Da steht die Jahreslosung für dieses Jahr. Und wir hatten noch nicht Gelegenheit, weil so viele andere Gottesdienste anstanden, über dieses Wort als Gemeinde etwas nachzudenken. Und ich will das heute Morgen mit euch zusammen tun. Und das ist ja ein Riesenthema, wenn man von Frieden redet. Wir könnten über Herr Trump sprechen oder diesen Mann aus Nordkorea. Wir könnten über den Islam reden. Wir könnten über Europa reden und die Auffassungen. Es gäbe so viele Möglichkeiten. Aber ich bleibe heute Morgen bei einem ganz kleinen Ausschnitt von diesem Riesenthema. Ich bleibe nur bei diesem Konfliktherd. Kennen Sie den? Der hier drin vor sich geht, in unserem eigenen Leben. Das heißt, ich möchte heute vor allen Dingen eingehen auf den Kampf mit den Unfrieden in unserem eigenen Herzen und wie wir dem begegnen können. Nun, es ist ja immer wichtig, wenn solch ein Wort geschrieben steht oder wenn jemand so etwas sagt, suche Frieden und jage ihm nach, wer sagt es? In welcher Situation sagt er es? Seht, wenn jemand das sagt auf der Terrasse seines Hauses mit einem kühlen Getränk in der Hand, dann ist das nicht so schwierig. Aber wenn jemand das in einem Kriegsgebiet mit einem eigenen verletzten Kind in den Armen sagt, suche Frieden und jagt ihm nach. Das hat ganz andere Bedeutung, das hat eine ganz andere Kraft. Und darum ist es immer wichtig, wenn wir Worte in der Bibel lesen, wer hat es gesprochen? Und in welcher Situation wurde dieses Wort gesprochen? Wie reell ist das? Steht dahinter auch eine Erfahrung? Oder ist das nur ja, einfach zu sagen, wenn alles so schön läuft, Friede sei mit euch und suche den Frieden? Dieser Psalm ist ein Psalm von David. Und David war ja König in Israel, aber hier noch längst nicht. Hier war ein ganz junger Mann, vielleicht nicht einmal 20 Jahre alt, als er diesen Psalm schrieb. Und zwar hat er David ganz große Erfolge vorzuweisen, schon als junger Mensch, eigentlich als gerade aus dem Teenageralter raus, hat er den großen Goliath geschlagen. Er war ein Riesenheld. Und Saul, der König, hat ihm geehrt und hat ihm seine eigene Tochter Michal gegeben. Und dann wurde David so berühmt und wurde in die Schlacht hineingenommen, wurde Anführer, dass die Leute ihm so gepriesen haben, wie man in der Schweiz den Roger Federer bejubelt. So ähnlich. Und das hat den Saul, den König, geärgert, denn er ist doch der König, er sollte doch die Ehre kriegen und nicht David. Und das wurde zum Problem und dann wurde David, der nicht nur ein guter Kriegsmann und mutiger, gläubiger junger Mann war, sondern auch noch ein guter Musiker. Er spielte die Zither und dann wurde David geholt, um den Saul, wenn er so in Rage war, zu beruhigen. Dann hat er die Zither gespielt und zweimal hat Saul versucht, diesen zitherspielenden jungen Mann zu töten und mit dem Speer nach ihm geworfen, obwohl es sein zukünftiger Schwiegersohn war. Und David wich ihn zweimal aus und dann wurde er eingeladen zu einem großen Mahl mit all den Obersten im Volk und er hatte einen Freund, das war der Sohn vom Saul, der Jonathan. Und er fragte den Jonathan, soll ich da hingehen oder nicht? Und dann hat Jonathan gesagt, na, ich werde mal so ein bisschen schauen, wie die Stimmung ist. Und dann sagte er, nein, es ist ganz gefährlich, sagte ihn zu David. Und dann ging David nicht hin. Und das hat dem Saul verrückt gemacht, denn er hatte einen Plan, den David umzubringen. Und David musste fliehen, schon als ganz junger Mann. Aus den Höhen kam er nun so moralisch, innerlich ganz in die Tiefe des Lebens hineingeführt. Und er wusste nicht, wohin. Und dann floh er zu Samuel, der Prophet, der ihn gesalbt hatte zum König. Und dann hat Saul das mitgekriegt und hat seine Leute losgeschickt, auch zu Samuel zu gehen. Und unterwegs hat Gott sie durch seinen Geist überwältigt. Und sie fingen an zu weissagen und sie konnten nicht weiter. Und Saul selber ging auch hin, um den David aufzusuchen. Und er wurde selbst so von Gottes Geist gepackt und konnte nicht weiter. Und dann war David bei Samuel, konnte dort nicht bleiben und war auch in Israel gefährdet. Und was tat er? Er floh nach Gat, eine Stadt in Philisterland. Das waren ja die großen Feinde. Und Goliath war ja die Leiter von diesen Philister gewesen. Und den hatte er ja umgebracht und den Philistern große Niederlage beigebracht. Aber nun war er so verzweifelt, der David, dass er über die Grenze ging in dieses feindliche Land, weil er so bedroht war in Israel selbst. Man muss schon wirklich verzweifelt sein, wenn man Hilfe bei seinen Feinden irgendwie sucht. Und dann haben die Leute in Gat herausgefunden, das ist ja der David. Das ist ja der, der den Goliath umgebracht hat. Das ist doch der Leiter, den sie besungen haben. Und der David merkte, jetzt wird es in Gat für mich auch lebensgefährlich. Und was tut er? Wir lesen Psalm Davids, das ist Vers 1, aus der Zeit, als er vor Abimelech, das war ja dieser Bürgermeister von Gat, der König von Gat heißt es, wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Er hat getan, wie wenn er nicht mehr ganz dicht ist. Und ließ Speichel in sein Bart laufen, lesen wir. Und dann hat man ihn fortgeschickt. Und auf dieser Flucht geht er in eine Höhle. Er hat keinen anderen Platz auf dieser Welt. Dieser gefeierte Mann ursprünglich hat keinen anderen Platz gefunden, als in einer Höhle sich zu verstecken. Da wird dieser Psalm geschrieben. Also nicht gerade ein Psalm, wo alles so äußerlich super lief. Nein, es lief eigentlich alles im Moment gegen ihn. Und da haben einige aus Israel mitgekriegt, der David hat sich versteckt in einer Höhle, in der Höhle Adulam, in der Wüste. Und was passierte? Könnt ihr es alles nachlesen? Im 1. Buch Samuel, Kapitel 21 und hier 22, die ersten Verse. Da lesen wir, da verließ David Gat, eben im Philisterland, und floh in die Höhle Adulam. Und dann heißt es, und noch weitere kamen. Jetzt kommt seine Gemeinde zusammen. Schauen Sie mal, was für Leute. Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Ja, drei Gruppen werden erwähnt. Das ist eine super Gemeinde, ne? Ja, Leute in Not, Verschuldete und Verbitterte. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Schöne, ein bisschen größer als unsere Gemeinde. Kräftige, schöne Gemeinde mit alle murrende Leute. Könnt ihr euch vorstellen, was für Stimmung in dieser, ich nenne das mal so, Gemeinde vorhanden war? Leute, die in Not waren, worüber haben die geredet? Die haben von ihren Problemen gesprochen. Leute, die verschuldet waren, wovon haben sie geredet? Ja, von diesem ungerechten Mann, der ihnen das Geld abgeknüpft hat und sie hatten doch nichts mehr. Und jetzt sollten sie dann Sklaven werden, das war ja die letzte Station. Und da blieb ihnen keine andere Möglichkeit, denn Sklave wollte es nicht werden, als zu fliehen zu David. Und solche, das waren dann noch die letzten, die verbittert waren. Worüber reden dann die Menschen, die unzufrieden sind? Wie gut es ihnen geht? Nein. Also das war die Stimmung. Es wird in diese Höhle viel Negatives gesprochen worden sein. Viele Aggressionen werden ausgetauscht worden sein. Viele Rachegelüsten, Vergeltungsgedanken und was weiß ich, alle solche Dinge. Und das war die Umgebung von David, wo er sagt, suche Frieden. Vielleicht hat er es erstmal gepredigt in die Höhle hinein. Da hat man ihn wenigstens gut verstanden, denn das Höhle ist so wunderbar. Ja. Und das war also die Umgebung, ich nenne es mal auf einem Nenner, eine Umgebung der Unzufriedenheit, worin dieser Psalm von David gedichtet und geschrieben wird, so wie es uns die Überschrift sagt. Unzufriedenheit ist ansteckend. Oder haben Sie schon unzufriedene Menschen kennengelernt, an denen Sie es gar nicht gemerkt haben? Unzufriedenheit teilt sich mit, auch ohne Worte. Ich sehe sie manchmal sitzen, Gottesdienst, so. Und wenn ich dann etwas sage, rutschen sie etwas weiter runter. Hier können sie nicht so gut verstecken. Aber wenn eine größere Gemeinde ist, dann so ein bisschen verstecken hinter einem und denken, oh, den da vorne könnte ich abschießen. Ja. Und sie kommen nächste Woche meistens trotzdem wieder. Aber sie sind nicht zufrieden. Also man kann auch als Christ sehr unzufrieden sein und sich selbst und andere das Leben schwer machen. Denn Unzufriedenheit teilt sich immer mit. Unzufriedenheit ist nie hilfreich. Und trotzdem suchen wir es immer wieder auf. Es ist interessant. Das wird eine solche Umgebung gewesen sein, das dürfen wir wohl annehmen. Also Unzufriedenheit verseucht das Herz, verseucht die Atmosphäre und verseucht auch die schönsten Erlebnisse. Sind Sie schon mit unzufriedenen Kindern in den Bergen spazieren gegangen? Was waren das schöne Spaziergänge, gell? Ja. Nein, das geht nicht. Unzufriedenheit, das ist dieser Boden. Das geht dann überall hindurch. Man kann das andere nicht genießen, wie schön es auch sein mag. Ja, das ist tragisch. Und wenn wir die Menschen dann fragen würden, hast du Grund, unzufrieden zu sein? Dann kommt es, ja. Und dann wird aufgezählt, warum man unzufrieden sein sollte mit dieser Situation und so weiter. Man kann aufzählen. Seht, wenn einer einen Grund gehabt hätte, unzufrieden zu sein, dann David. So gemein, wie man mit ihm umgegangen ist. Der sein Volk geholfen hat, der Saul geholfen hat, der für ihn sogar gespielt hat. Und nun wird er so verfolgt. Womit habe ich das verdient, sagt David. Wo ist sichtbar, dass ich der Gesalbte meines Herrn bin? Hast du es auch schon gefragt? Worin wird nun doch sichtbar, dass ich ein Gotteskind bin? Er hätte Grund zur Unzufriedenheit, gesalbt und doch verfolgt. Keine Wohnung, kein Hof und Herd. Und wie beginnt dann dieser Psalm in dieser Gemeinde, ich nenne sie mal so, der Unzufriedenen? So beginnt dieser Psalm. Es ist doch noch interessant. David beginnt den Psalm so. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen, um ihn herum da, sollen es hören und sich freuen. Und dann sagt er in die Gemeinde hinein, kommt! Lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Das war seine Einstellung in dieser unzufriedene Schar von Menschen. Eine Aufforderung. Er will wegsehen von Saul. Er will wegsehen von diesen Philister, die ihn umbringen wollten. Er will wegsehen von alles, was er nicht hatte und was er vielleicht sich so vorgestellt hatte. Er wollte wegsehen von aller Negativität und Unzufriedenheit. Und dazu braucht es einen Entschluss. Das ist das Erste. Wenn du die Kräfte der Unzufriedenheit in deinem Herzen kennst, und das kennen wir alle, dann brauchst es, wenn du Jesus kennst, zuerst einen Entschluss. Aus welcher Seite willst du stehen? Wir haben in der Bibel, gerade bei jungen Menschen, es ist interessant, bei jungen Menschen, ich habe das ein bisschen nachgeforscht bei der Predigtvorbereitung, gerade bei jungen Menschen haben wir solche Situationen, wo sie ganz stark geprüft werden. Bei Jesus selbst auch, wenn sein Dienst beginnt, dann beginnt es nach der Taufe sofort mit 40 Tagen in der Wüste und Versuchung. Und Josef, der große gesegnete Mann im Alten Testament, wenn sein gesegnetes Leben in Ägypten beginnt, dann wird er zunächst mal 10 Jahre im Gefängnis verbringen. Und dann beginnt es mit einer großen Versuchung, dass die Frau von seinem Arbeitgeber ihm Tag für Tag versucht, sexuell versuchte. Und Josef hat dann geantwortet, wie sollte ich so etwas Böses tun und gegen den Herrn mich versündigen? Das war ein Entschluss. Und Daniel, als er als junger Mensch weggeschleppt wurde, war auch einer von den Vornehmen, und ans Hof kam, an den Hof kam in Babylonien, da lesen wir, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu versündigen mit den Speisen, die dort aufgetischt wurden. Er hat einen inneren Entschluss gefasst. Josef hat einen inneren Entschluss. Daniel hat einen inneren Entschluss. David hat einen inneren Entschluss. Alle junge Menschen, 18 bis 25 in dieser Spannung des Lebens. Und Gott hat sie so gebraucht und so gesegnet. Aber es wurde nicht einfach. David kam in die Höhle, Josef kam im Gefängnis, Daniel kam in eine Löwengrube. Also man kann es dann nicht immer an den äußeren Führungen, die dann gleich darauf folgen, ableiten. Guck, ich bin ein gesegnetes Herrn. Es kann manchmal auch schwierig sein. Und der David hatte es schwierig in dieser Umgebung, aber hatte einen inneren Entschluss. Ein anderer Mann, der uns helfen kann in einer solchen Situation, ist Paulus. Paulus kam auch unschuldig im Gefängnis. Und da sehen wir, wie ein Mensch in einer Situation äußerlich sein kann, wo er aber innerlich sich nicht von gefangen nehmen lassen muss. David ließ sich nicht von dem Gerede dieser 400 Leute beeinflussen. Im Gegenteil, er versuchte als Bote seines Herrn die Gemeinde zu prägen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Weg von deiner Bitterkeit, weg von dem, was man dir an Unrecht angetan hat, weg von dem, was alles nicht gut war in deinem Leben. Weg, hin zu ihm. Schau jetzt im Leben von Paulus. Dreimal spricht er in diesem Text vom Frieden und schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Äußerlich mit einer Aussicht, wo man sagen müsste, das könnte für den Paulus ganz schlecht ausgehen. Schreibt er, Vers 4, das sind Ausschnitte, weil sonst ist der Text ein bisschen zu lang, aber es geht trotzdem alles schön durch die Verse durch, nacheinander. Freut euch in dem Herrn, sagt er. Und dann lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Und was passiert denn, wenn wir eine solche Einstellung haben, nicht das Gefängnis sehen, nicht das Unrecht sehen, nicht die Unmöglichkeit, sondern den Herrn? Das hat Folgen. Und ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als alle unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Größer als diese Gefängnismauern, größer als diese Unmöglichkeit. Dabei bleibe ich nicht stehen. Das tut der Unzufriedene. Der sieht nur, was er nicht hat oder was ihm angetan wird. Der Gläubige hat eine andere Schau. Und dann sagt er hier, größer, ich fange mal da an, Entschuldigung. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschliches Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun gibt er einen Ratschlag. Wenn man in einer schwierigen Situation ist, wo kommen dann die Gedanken? Da sind die Gedanken nur in einer Negativspirale. Und dann träumt man vielleicht noch davon nachts und er steht morgens damit auf und man hat noch Kopfweh dazu und so weiter. Was sagt nun Paulus? Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist und über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das sollen die Gegenstände von euren Gedanken sein, nicht das Gefängnis und die Unmöglichkeit und das Unrecht. Und was wird die Folge sein? Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist eine Anleitung von Paulus im Umgang mit einer schwierigen Situation. Jetzt wollen wir kurz bei dem Gegenteil stehen bleiben. Die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit hat gegensätzliche Kennzeichen und Folgen. Das, was hier so schön beschrieben wird, an dem, was Gott tun kann durch seinen Frieden. Genau das Gegenteil geschieht, wenn der Unfriede in unser Herz einzieht. Die Unzufriedenheit sucht nach Schuldigen. Ja, verständlich, dass du unzufrieden bist, denn, und da kann es begründen, die Unzufriedenheit sucht nach Vergeltung. Das werde ich dem zeigen. Der Unzufriedene will Rache. Und der Unzufriedene sucht ein Ventil. Er sucht seine Clique. Er will Unterstützung und verbreitet eine Atmosphäre, die eine ganze Gemeinschaft nach unten reißen kann. Wir haben eine Zeit lang in Geis gewohnt. Und wenn schönes Wetter war und meine Frau die Wäsche draußen hingen hat, dann haben die Bauern, was haben die Bauern? Ja, Gülle auf das Land getragen. Das passiert geistlich, versteht? Das sind die Folgen von Unzufriedenheit. Nicht für einen selber, sondern man verbreitet Gülle auf dem Land. Das ist ja wunderbar. Ja, die Negativspirale geht los mit Beschleunigungskraft, bis man ganz verseucht ist. Kennen Sie solche Menschen? Was soll man tun? In der Gemeinde gibt es die auch. In der Gemeinde in Adulam. Bei David in der Höhle gab es die auch. Und im Neuen Testament wird uns gesagt, was wir mit diesen Leuten tun sollen. Versucht, Vers 14 hier, Römer 12, versucht mit allen Menschen im Frieden zu leben. Eigentlich steht, jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Aber es geht bei manchen nicht. Was denn? Vers 15. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last und viele durch ihr Gift verderben. Ganze Gemeinden sind schon so auf der Strecke geblieben. Und was hatten die Leute recht, die unzufrieden waren in ihren eigenen Augen? Ja, solange Unzufriedenheit nicht gelöst ist, solange Unzufriedenheit nicht gelöst ist, gibt es im Leben keine Frucht. Merkt euch das. Solange die Unzufriedenheit in deinem Leben nicht gelöst ist, gibt es keine Frucht. Unzufriedenheit ist ein Gift, wird hier so übersetzt. Ein Gift. Und wenn Gift im Boden ist, gibt es keine Frucht. Du kannst Jahre so verbringen ohne Frucht. Fruchtlose Jahre. In deiner Ehe, fruchtlose Jahre in der Gemeinde, fruchtlose Jahre im Glauben, in der Familie, im Freundeskreis. Das ist möglich. Keine Frucht. Unzufriedene Menschen werden einsame Menschen. Damit möchte man nicht gerne zusammen sein. Ja. Sie trinken aus der falschen Quelle. Meide eine solche Gesellschaft. Aber sagst du vielleicht, das kann ich gar nicht. Denn ich bin an einem Arbeitsplatz umgeben von vielen unzufriedenen Menschen. Dick, wenn ich morgen an meinem Arbeitsplatz komme,
dann weiß ich ganz genau, was ich von diesen und jenen hören werde. Ich kenne schon die Platte, wie sie über den Chef reden, wie sie über ihre eigene Ehe vielleicht sprechen. Ich weiß es ganz genau. Was tue ich dann? Ja. Was mache ich in einer solchen Situation, wo ich äußerlich nicht fliehen kann? Schau noch mal in Davids Leben. David war nicht nur äußerlich auf der Flucht, er war auch innerlich auf der Flucht. Auf der Flucht von dieser Unzufriedenheit und Negativität. Darum sagt er, was er gesucht hat. Er suchte nicht Rache. Ich suchte, Vers 5 geht es weiter, die Nähe des Herrn. Und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Ganz andere Atmosphäre. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zu dem Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Das hat er gesucht. Manchmal bist du in einer Situation, da ist alles negativ, da ist viel Unzufriedenheit. Was dann? Dann sagt man manchmal, ja, du bist mit deinen Händen und Füßen auf die Erde, aber mit deiner Gesinnung und mit meinen Gedanken kannst du im Himmel sein. In der Welt, sagt die Bibel, aber nicht von der Welt. Ich lebe in dieser unzufriedenen Welt, aber ich gebe eine andere Inspiration hinein. Und das hat David gelebt. Und darum hat er Autorität bekommen. Und weil er sich so bewährt hat in diesen Jahren der Verfolgung in der Wüste, hat ihn Gott so segnen können, wie Josef, wie Daniel, wie Paulus, bewährte Menschen. Und jeder Christ wird mal durch eine solche Phase gehen, wo Gott uns prüft, ob wir es echt meinen mit ihm. Oder uns einfach so mitnehmen lassen und uns anstecken lassen und wir schimpfen, wie die ganze Welt schimpft. Das ist nicht schwierig. Und leider passiert das auch unter Christen noch manchmal. David hat ein bisschen weiter im Psalm 36 gesagt, bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehe ich das Licht. Und ich hätte hier noch ganz viele Ausführungen, das geht nicht. Aber aus der Quelle kommt, aus der Quelle kommt eine neue Gesinnung. Paulus sagt, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Römer 8. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Leben und Friede. Und ein Mensch, der diese Gesinnung bekommt, der bekommt ein neues Verlangen. Er wird mit Gott versöhnt und er wird ein Bote, der ruft, lass dich versöhnen mit Gott. Hat ein neues Verlangen und hat eine neue Kraft. David sagt, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Das ist diese Mauer, die zu überspringen ist in unserem Leben. Die Mauer der Unzufriedenheit. Ich will nicht in die Fruchtlosigkeit enden. Und darum überspringe ich diese Mauer. Ich will mich nicht anstecken lassen. Das war David seine Ausrichtung. Und dann kommt zu anderen Erfahrungen. Wir gehen ein bisschen weiter in diesem Psalm. Ist ja wunderbar, den Zusammenhang mal ein bisschen zu sehen, oder? Bei dem Bibelwort. Denn jetzt sagt er auf einmal, die Gemeinde, die um ihn ist. Jetzt kommt eine andere Gemeinde. Guck. Es sind doch alles so Verbitterte und Schuld und was alles, Leute mit Not. Und er sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Auf einmal sieht er in diese 400 Leute von negativen Stimmungen und so weiter, sind auch andere. Ist der Herr am Wirken? Ist er gegenwärtig und beschützt uns trotzdem? Er sieht die Engel. Wow, das ist eine neue Schau, oder? Schmeckt, versucht er die anderen wieder mitzunehmen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl der, der auf ihn traut. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Höhle, der David war ja ein Zitherspieler, ein Musiker. Und er hat Gedichte gemacht. Und viele von diesen Psalmen heißt es ja, vorzusingen nach der Weise so und so. Ne? Man kann sich gut vorstellen, da bei den 400 gab es noch andere. Und vielleicht hat er gesagt, so Leute, jetzt singen wir mal miteinander. Oder? Herrlich. Und das hat getönt in dieser Höhle. Meine Frau und ich, wir waren auch in Israel, in diese Salzabgrabungen, waren vielleicht andere auch schon, die in Israel waren. Und da haben wir gesungen. Mensch, es hat getönt, du. Die Leute haben sogar applaudiert, die waren so begeistert. Wahrscheinlich, weil es so schön gehöhlet hat, ja? Ja. Das ist so schön zu singen. Und ich kann mir vorstellen, dass er so gesungen hat und dann sind noch immer mehr Engel vielleicht hineingekommen, bildlich gesprochen. Fang an, ein Lied zu singen. Meine Mutter hat mir das oft gesagt, als ich so verärgert war. Ich war ja so ein Jähzorniger. Dick, du musst singen. Wenn du singst, dann geht die Teufel in die Flucht, hat sie mir gesagt. Okay, ja, wir singen. Versuchen wir es mal. Es wird sich eine andere Atmosphäre verbreiten, wenn du den Herrn vor Augen hast. Und aus dieser Quelle heraus gehst du auf den Unzufriedenen hin. Und dann sagst du, nachdem er so geschimpft hat, und ich wünsche dir heute einen ganz, ganz guten Tag und gute Abschlüsse und eine schöne Freundschaft und heute Abend ein wunderbarer Abend mit deiner Frau oder was auch immer. Halte dagegen. Aus dieser Quelle heraus. Suche den Frieden. Jage ihm nach. Also, das Erste, was du brauchst, ist der Entschluss. Auf welche Seite willst du treten? Und das Zweite, was du brauchst, ist Überwinderkraft. Überwinderkraft. Also es muss uns bewusst sein, wenn die Unzufriedenheit da ist, habe ich einen Gegner. Und der Gegner ist nicht der, über den ich unzufrieden bin. Der Gegner ist hier, bei mir drin. Der will mein Leben unfruchtbar machen. Der will mein Leben zerstören. Und das Beste, was du tun kannst für dich selbst und natürlich auch für diesen Menschen, der dir so zusitzt, ist diese Hürde zu überwinden. Du tust dir selbst den besten Dienst. Aber es braucht schon sehr viel Kraft, zu solch einem Entschluss zu kommen. Das will ich bekämpfen. Da muss Gott helfen. Also, du brauchst, wenn du unzufrieden bist, Überwinderkraft. Ich nenne mal ein paar so von diesen Hindernissen. Du brauchst Überwinderkraft gegen Unzufriedenheit und Unlust. Du brauchst Überwinderkraft gegen die Versuchung zu schimpfen. Du brauchst Überwinderkraft, alles kritisch zu sehen. Du brauchst Überwinderkraft, Vergeltungslust aufkommen zu lassen. Du brauchst Überwindekraft zu sagen Nein zu Rachegedanken. Du brauchst Überwindekraft zu sagen, ich will nicht beleidigt sein. Ich will nicht schmollen. Ich will nicht beleidigt reagieren. Ich will gelassen und freundlich reagieren. Das braucht Überwindekraft. Ich brauche Überwinderkraft, um das Unrecht nicht aufzulisten, sondern den anderen zu segnen. Das sind Helden. Das sind Kämpfer. Und da entscheidet sich die Schlacht für unser geistliches Leben. Hin zu der Quelle. An wen wenden wir uns, wenn die Unzufriedenheit uns packen will? Psalm 1. Psalm 1 beginnt mit Wohl dem, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist die eine Quelle, die Clique, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen. Es werden von Anfang an gleich die zwei Möglichkeiten zu einer Lebensquelle aufgezeigt. Wo wollen wir unsere Wurzeln schlagen? suche den Frieden. Jage ihn nach. Das ist Kampf. Das ist Kampf. Wie willst du kämpfen? Mein letztes Bibelwort heute Morgen. Wie willst du kämpfen? Das ist aus der sogenannten geistlichen Waffenrüstung. Epheser 6. Eins von den letzten Teilen der Waffenrüstung, die beschrieben wird. Beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Das ist unser Kampf. Bereit für das Evangelium des Friedens. Innerlich nicht die geballte Faust, sondern die geöffnete Hand. Frieden bringt Frucht. Frieden bringt eine Ernte. Was für Ernte? Friede bringt eine Ernte in deiner eigenen Seele. Das ist schon mal das Erste. Wenn man Frieden hat, das ist so ein wunderbares Geschenk. Und das kann dir Gott immer schenken. Und das kann dir Gott in jede Situation schenken. Das ist eine Ernte. Frieden bringt noch mehr Ernte in deinem Leben mit dem Herrn. Du kriegst nicht nur persönlich eine Friedenserfahrung, du beginnst auch ein Leben zu führen, worin du in einer tieferen Beziehung mit Gott kommst. Es werden dir Quellen geöffnet, die in Unzufriedenheit verschlossen bleiben. Und wenn du die Texte auch 100-mal liest, sie gehen erst auf, wenn dieser Frieden mit Gott einkehrt. Da geht eine Quelle auf für dein Leben. Und ein letztes noch, Frieden bringt Ernte in eine wirksame Ausstrahlung in deiner Umgebung. Das ist so etwas Wunderbares. Ich habe ja 12 Jahre mit meinem Großvater zusammen in unserer Familie gelebt. Und mein Großvater wurde ja mit 81 von jetzt auf nachher von dem Bauernhof weggejagt, weil seine Schwiegertochter so bösartig war mit ihm, weil er auch gläubig war und sie war eine Person, die die Gläubigen gehasst hat. Und dann stand er am Sonntagmorgen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war da ein Junge, stand er bei uns vor der Tür, er war krank. Und Opa, was machst du hier? Er sagt, ja, man hat mich fortgejagt. Man hat mich fortgejagt. Und dann hat er ein Köfferchen gehabt mit seiner Kleidung drin, das war alles, was er hatte. Und wir wohnten mitten in der Stadt, hatten ein Geschäft, hatten kein Quadratmeter Grün, nichts. Und er, ein Leben lang Bauer mit 81, und dann haben wir ihn aufgenommen bei uns, wo wir eigentlich keinen Platz hatten. Und haben alle Leute gemeint, jetzt stirbt der alte Opa bald. Und dann kam die Schwiegertochter nach 6 Wochen wieder, oh, es tut mir leid, es war nicht richtig, so hysterisch, wie sie war. Und dann hat er gesagt, nein, das ist für mich Gottes Führung. Und hat es akzeptiert, dass Gottes Weg, weg von seinem eigenen Hof, bei uns in der Stadt gewohnt. Und dann hat er sich mit dieser Schwiegertochter und mit dem Sohn ausgesprochen, hat sich versöhnt von sich aus, die haben immer ein Problem gehabt. Und er hat in der Folge bis kurz vor seinem Tod, solange er konnte, 2-mal in der Woche den Garten für seine Schwiegertochter gemacht. Und haben nie ein negatives Wort gehört von ihm. Viele haben negativ geredet über die Schwiegertochter und über den Sohn, wie das möglich ist. Er hat nie ein negatives Wort gesagt. Das ist Frieden. Das ist Autorität. Das ist eine Ausstrahlung. Wenn mein Großvater was gesagt hat, das ist bei mir ganz tief rein. Da war ich noch gar nicht gläubig. Aber es ist so tief reingegangen. Das ist eine Ernte im Leben. Ich bin so dankbar für ihn und für sein Zeugnis. Sucht Frieden und jagt ihm nach, heißt es. Jagen. Wenn ein Mensch ein Jäger ist, dann geht er ganz anders durch den Wald als ein Spaziergänger. Oder? Frieden muss man manchmal suchen. Wo finde ich einen Anknüpfungspunkt für Frieden hier? Das ist schon schwierig. Jagt danach. Such die Möglichkeit. Und Gott wird dir die Augen öffnen, dass du eine Möglichkeit findest, Frieden zu sehen. Das wünsche ich mir. Und das wünsche ich dir auch. Und Gott wird dich dabei segnen. Wir wollen noch beten. O Herr, wir haben nur einen kleinen Ausschnitt von diesem großen Gedanken, Frieden, angeschaut. Und du willst uns Frieden mit dir schenken. Und die Bibel sagt nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und das dürfen wir weitergeben. Und was braucht die Welt mehr als Frieden? Was brauchen auch Menschen in unserer eigenen Umgebung, in unserer eigenen Familie vielleicht? Ja, ich selbst mehr als das. Friede. Und du, Jesus, bist gekommen, um uns das zu geben, um uns zu Friedensstiftern zu machen. Dass selber deine Jünger zugesprochen nach der Auferstehung, wo sie so versagt hatten, Friede sei mit dir. So denkst du über deine Kinder. So sprichst du sie zu, auch heute Morgen. Friede sei mit dir. Ich will dir helfen, über diese Mauer zu springen. Mit mir und mit meiner Kraft. Mit meiner Liebe ist das möglich. Ich bitte für die in unserer Mitte, die so zugesetzt werden durch Unrecht, durch Dinge, die einem innerlich so erregen wollen und böse machen. Ich bitte für die in unserer Mitte. Ich kann das so gut verstehen, was für Gefühle da hochkommen wollen. Herr, wir bringen diese Gefühle jetzt zu dir. Wir wollen fliehen von diesen Dingen hin zu dir. Du bist unser Friede. Nimm diese Lasten von uns. Beschenke uns mit diesem Frieden von dir. Und lass uns so in die Welt und in unsere Umgebung hineingehen. Amen.